Wir freuen uns, wenn wir in den Gottesdienst gehen, zumindest ich, weil wir dann etwas haben, etwas Besonderes haben. Wir haben Gemeinschaft untereinander, wir hören auf das Wort, wir haben die Lieder, wir werden gestärkt, aufgebaut, ermahnt, wir können was geben, das sind Scheinwerfer, aber es gibt jemanden, der freut sich noch viel mehr. Und das ist unser Vater im Himmel. Und Jesus hat gesagt, es hat mich so herzlich verlangt. Ich hatte so Sehnsucht, mit euch Gemeinschaft zu haben. Hat er zu seinen Jüngern gesagt und hat mit ihnen das Abendmahl gefeiert. Und er ist da. Und er freut sich so über jeden, der gekommen ist. Und er kommt nicht mit leeren Händen. Das kann er nicht. Wenn wir einen Besuch machen, dann will meine Frau immer schon vorher wissen, wann und wie und was. Und dann überlegt sie, was könnte man mitbringen? Was passt zu dem? Und wie könnte ich es schön verpacken? Und welche Karte könnte ich schreiben? Und dann kommt sie mit 5 Karten und sagt, sag mal, welche passt jetzt? Was würdest du sagen? Und findest du? So ist der Herr. Er überlegt sich, er kommt, er hat es verpackt, er hat es schön gemacht. Und für jeden Einzelnen von uns hat er ein richtig wunderbares Päckchen dabei. Das darfst du auspacken und du darfst dich darüber freuen und es tut dir gut. Es bringt dich weiter. Es fördert dich. Es schafft in dir ein ganz neues Vertrauen zu ihm, eine ganz neue Beziehung, eine Liebesbeziehung. Und es gibt nur eine Reaktion, die heißt Danke. Danke, Herr, dass du jetzt da bist. Danke, Heiliger Geist, dass du jetzt da bist. Danke, dass du zu uns redest, dass du unsere Herzen berührst. Und das ist das, was er macht. Ich möchte heute mit euch einen Text durchgehen, der nennt sich das vierfache Ackerfeld. Viele kennen ihn schon. Und ich fange einfach mal an. Ihr wisst ja schon, ich mag das so ein bisschen, wenn man dieses Thema so für Kinder aufbereitet hat, mit einer vielleicht auch ein bisschen witzigen Art und Weise, wie dieses Thema für Kinder mal, diese Geschichte mal erzählt wird. Die Geschichte steht in Matthäus 13, 1 bis 9 erst einmal und dann machen wir den restlichen Text weiter.
Der vierfache Acker. Eine Geschichte, die Jesus erzählte. Das ist Hartmut. Hartmut ist Bauer. Jedes Jahr sieht er Getreide auf sein Feld aus. Dabei fallen einige Körner auf den Weg. Weil sie dort gut sichtbar sind, kommen sofort einige Vögel und picken sie auf. Einige Körner fallen auf felsigen Boden. Sie wachsen schnell, aber weil ihre Wurzeln in den Felsen kein Wasser finden, vertrocknen sie nach einer Weile. Einige Körner fallen zwischen Disteln. Dort können sie auch nicht wachsen, weil die vielen Disteln ihnen den Platz wegnehmen. Die restlichen jedoch fallen auf guten Boden. Dort wachsen sie zu großen Pflanzen heran. Hartmut kann sehr viel Getreide von ihnen ernten.
Soweit erst einmal die Geschichte, die Jesus erzählt hat. Das war Fragen auf. Was will er damit sagen? Den Satz, den er dann gleich anschließend gesagt hat, ist ein Hinweis, um was es eigentlich ging. Er hat gesagt, wer Ohren hat, der höre. Und mein Thema heißt, höre und dann. Was passiert dann? Höre und dann. Und die Jünger waren zusammen und haben Jesus dann gefragt, das geht dann weiter in dem Text, haben ihn gefragt, warum er in Gleichnissen spricht. Und er hat gesagt, nicht jeder versteht es. Aber in Vers 8 heißt es, Vers 13 sagte, ich erzähle diese Gleichnisse, weil die Menschen zwar sehen, was ich tue, es aber dennoch nicht richtig begreifen. Sie hören, was ich sage, aber sie verstehen es nicht richtig. Und dann sagte, das liegt daran, dass ihre Herzen nicht weich sind, dass sie hart sind. Denn die Herzen dieser Menschen sind verhärtet, ihre Ohren können nicht hören und sie haben ihre Augen geschlossen. Ihre Augen sehen nicht, ihre Ohren hören nicht und ihr Herz versteht nicht, und sie kehren nicht zu mir um, damit ich sie heil mache. Aber wie gut, dass eure Augen sehen und eure Ohren hören. Und das ist jetzt unser Zustand. Wie gut, dass eure Augen sehen und eure Ohren hören. Und in Vers 18 sagt er, ich will euch das Gleichnis vom Bauern, der seine Saat ausstreute, erklären. So, und jetzt kommen die Verse, was er im Einzelnen zu diesen einzelnen, zu diesen vier Bereichen sagt. Zunächst einmal wird hier deutlich, hören hat eine Wirkung oder auch keine Wirkung. Ich durfte mal auf einer Zeltstadt eine Radiosendung machen, die war dann so regional, nur für Zeltstadt und Umgebung, jeden Tag, jeden Morgen von 7 bis 9, 2 Stunden. Und das Motto dieser Sendung war bei mir, geht ins Ohr, bleibt im Kopf, fällt ins Herz und bringt Frucht. Das war so das Motto dieser Radiosendung. Und es gibt einen Weg zur Frucht. Und den habe ich mal oben aufgezeichnet. Ne, geht ins Ohr, bleibt im Kopf, das war mein Ziel, fällt ins Herz, längste Weg, bringt Frucht, das Schönste. Und wir haben dann auf der Zeltstadt zum Beispiel auch etwas gemacht, wo wir gesagt haben, damit es gehört wird, das Wort Gottes, haben wir ein Zelt gehabt, da haben wir 24 Stunden am Tag die Bibel vorgelesen. Also da haben sich immer Leute bereit erklärt. Und da hat man einfach reinsitzen können in dieses Zelt zwischendurch. Man hat einfach nur gehört, wie jemand die Bibel vorliest. Und jede Stunde war ein anderer dran. Und dann haben wir 24 Stunden einmal die Bibel durchgelesen während einer Woche. Von A bis Z. Und es ist gut, wenn du deine Bibel nimmst und liest und sie laut liest. Weil wenn du sie laut liest, dann hörst du sie auch noch. Dann nimmst du sie nicht nur mit den Augen wahr, sondern du hörst sie. Und so habe ich mir auch angewöhnt, die Bibel laut zu lesen. Und wer zum Beispiel zweisprachig, dreisprachig, viersprachig aufgewachsen ist, der kann das auch noch in verschiedenen Sprachen machen. Dann übt er gleich noch die Sprache. Und als man, es ist gut zu hören, weil es hat eine Wirkung. Das ist das Erste, was Jesus hier sagt, dass das Hören eine Folge hat oder eine Folge haben kann. Was passiert jetzt, was auf den Weg gefallen ist? Die Saat, die auf den harten Weg fiel, steht für die Menschen, die die Botschaft vom Reich Gottes hören, sie aber nicht verstehen. Dann kommt der Teufel und reißt ihnen die Saat aus dem Herzen. Zunächst einmal geht es hier um eine Botschaft, nämlich die Botschaft vom Reich Gottes. Es geht also um Menschen, die die Botschaft vom Reich Gottes hören. Nun, da sage ich euch nichts Neues. Die Botschaft vom Reich Gottes ist einfach die Wahrheit. Ist die Wahrheit über mich, die Wahrheit über die Menschen. Die Wahrheit über Gottes Liebe, die Wahrheit über die Erlösung, die Wahrheit über die Situation, in der wir sind, die Wahrheit über die Verheißungen, die Wahrheit über die unsichtbare Realität, die Wahrheit über Erlösung und Liebe. Das Reich Gottes, die Botschaft von Jesus, ist also ein Inhalt, der etwas zu tun hat mit der Schöpfung, mit dem Sinn, mit dem, was wir sind und mit dem, wo wir hinwollen. In 2. Timotheus 3 schreibt Paulus dem Timotheus, von Kindheit an bist du in der Heiligen Schrift unterwiesen worden und sie kann dich weise machen, die Rettung anzunehmen, die der Glaube an Christus Jesus schenkt. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Durch die Schrift bereitet Gott uns umfassend vor und rüstet uns aus für alles, was wir nach seinem Willen tun sollen. Also mit anderen Worten, die ganze Bibel, das, was die Bibel ist, das ist diese Botschaft vom Reich Gottes. Und sie hat Macht, sie hat Kraft, sie hat Möglichkeiten. Und jetzt geht es darum, das zu verstehen. Und da muss ich sagen, habe ich es erlebt, dass es Leute gibt, denen erzählst du was aus der Bibel, die wissen gar nicht, was du da eigentlich sagst. Die verstehen das nicht. Die wissen nicht, die halten dich für verrückt oder die. Zu mir kam mal jemand, es war ein Mitschüler, ich habe immer auch in der Schule Bibelverse und von Jesus erzählt. Und dann später ist er ins Studium und nach dem Studium hat er sich bekehrt, ist in eine Gemeinde gekommen und dann sagte er zu mir: Horst, jetzt weiß ich, was du damals gemeint hast. Ich habe es damals überhaupt nicht verstanden. Wir brauchen den Heiligen Geist, um zu verstehen, was dieses Wort, was die Bibel ausdrücken will. Wir brauchen den Heiligen, ohne Heiligen Geist geht es nicht. Und Gott hat uns nicht den Geist dieser Welt gegeben, steht im 1. Korinther 2, sondern seinen Geist, damit wir das begreifen können, was Gott uns geschenkt hat. Wir können es ohne den Heiligen Geist nicht begreifen. Menschen, die Gott nicht kennen, können den Geist Gottes jedoch nicht verstehen. In ihren Ohren klingt alles unsinnig, denn nur die, die der Geist leitet, verstehen, was der Geist meint. Wie komme ich also dahin, dass ich vom Weg zum fruchtbaren Boden werde? Dass das, was Weg da ist, was Unverständnis da ist, es geht nur über den Heiligen Geist. Und so habe ich auch angefangen, für Menschen zu beten, wo ich gemerkt habe, die kapieren überhaupt nichts. Dass einfach der Raum für den Heiligen Geist geschaffen wird. Dass der Heilige Geist bei dieser Person Raum bekommt. Umgekehrt bei mir, wenn ich was nicht verstanden habe, wenn ich gemerkt habe, es ist einfach, mich dem Heiligen Geist zu öffnen. Wir brauchen den Heiligen Geist, sonst haben wir keine Chance, überhaupt in irgendeiner Form das Wort Gottes zu verstehen. Lukas 24, 45, die Emmaus-Jünger gehen nach Hause. Jesus kommt dazu, sie erkennen ihn nicht. Und jetzt hat Jesus etwas gemacht, was sie vorher nicht hatten. Sie haben nichts verstanden von dem, was passiert ist. Und er öffnete ihnen das Verständnis für die Schrift, sodass sie verstehen konnten. Wenn Gott uns das nicht öffnet, wenn Jesus, der Heilige Geist, uns das nicht öffnet, wir verstehen es nicht. Wir sind total drauf angewiesen. Und interessant ist, wer nicht begreift, dem wird auch das genommen, was er hat. Es wird weggepickt. Es ist nichts mehr da. Es ist alles verloren. Wie komme ich dazu? Ich öffne mich dem Heiligen Geist. Ich bete im Heiligen Geist oder für den Heiligen Geist. Ich gehe hinein in die Situation, wo der Heilige Geist Raum hat. Ich gebe ihm Raum. Und dann werde ich anfangen, Gottes Wort zu verstehen. Und zwar so zu verstehen, wie es in seiner Kraft und in seinem Sinn gedacht ist. Der zweite Fall war der felsige Boden. Der felsige Boden steht für jene, die die Botschaft hören und sie freudig annehmen. Aber wie bei jungen Pflänzchen in einem solchen Boden reichen ihre Wurzeln nicht sehr tief. Zuerst kommen sie gut zurecht, doch sobald sie Schwierigkeiten haben oder wegen ihres Glaubens verfolgt werden, verdorben sie. Ne? Sie verdorben. Unser Beispiel für eine verdorbte Frucht. Also so will ich nicht aussehen. Auch nicht im Alter. Ich habe selber zum Glück das nie machen müssen, aber ich weiß, in der Landwirtschaft gab es eine Aufgabe für Kinder. Wenn die genervt haben, dann mussten sie raus aufs Feld und Steine auflesen. Das war ein Job. Den mochten die überhaupt nicht. Und immer wieder haben sie darüber geklagt. Steine, Felsbrocken in der Erde, ne, die behindern, dass Wurzel entsteht. Was sind diese Steine in unserem Leben? Zweifel. Zweifel sind solche Felsen. Wenn du Zweifel hast, dann wird es schwierig, tiefe Wurzeln zu haben. Ängste sind solche Felsbrocken. Halbherzigkeit. Wenn man nicht ganz da ist, wenn man halb da ist und halb da ist, brauchst du dich nicht zu wundern, wenn keine Wurzeln entstehen. Da ist keine Substanz da, da ist keine Erde oder nicht ausreichend Erde da. Vielleicht ist es dran, für jemanden einfach sich zu entscheiden und zu sagen, ja, ich will nicht halb da und halb da sein. Ich will ganz da sein, ganz bei Jesus sein, nicht halbherzig. Dann geht es weiter, dann entstehen auch Wurzeln. Was heißt das? Ich entscheide mich für Gott. Und ich entscheide mich nicht nur für ihn, sondern ich mache es auch deutlich. Und lass mich taufen. Ich gehe hinein in eine Gemeinde, in die Verbindlichkeit. Werde Mitglied, werde Mitarbeiter im Reich Gottes. Ich gehe hinein in die Beziehung mit Jesus. Ich werde Bestandteil des Leibes Jesu. Ich werde Bestandteil der Braut Jesu. Mit allen Facetten. Steine können auch zementierte Festlegungen sein. Nie werde ich. Nie werde ich das Fränkische verlassen. Nie werde ich nach Afrika gehen. Sehr gefährlich. Sehr gefährlich. Wenn wir Festlegungen in unserem Leben getroffen haben, dann behindern wir, dass Wurzel wächst. Dann ist da ein Fels, der nicht mehr Erde ist, der nicht weich ist. Überzeugungen, Recht haben wollen, Auffassungen, die wir haben, Religion, religiöse Handlungen, das sind Felsen. Und wie kann ich diese Felsen loswerden? Ich löse mich von Festlegungen. Ich gehe, und das ist das, was wir vorher gelesen haben, ich gehe hinein und sage, Gott, das war nicht okay. Da habe ich was falsch gemacht, da habe ich gesündigt. Weil ich habe dich begrenzt. Wenn du mich nach Afrika schicken willst, dann gehe ich nach Afrika. Und wenn du mich sonst wohin schicken willst, gehe ich auch dahin. Ich begrenze dich nicht. Ich sage nicht, nie werde ich das, nie wird das, nie wird das sein. Gehorsam. Gehorsam zerbricht Felsen. Ungehorsam behält diese Felsen. Sich unterordnen. Wer sich unter die gewaltige Hand des Höchsten unterordnet, ihn machen lässt, nicht selber groß sein will, nicht selber stark sein will, der schafft einen weichen Boden. Und es kommt zu einer Heilung. Es kommt dazu, dass diese Felsen keine Macht haben. Apostelgeschichte 28, 27 steht es nochmal, was Jesus da gesagt hat, dass die Menschen verhärtet sind, ihre Ohren nicht hören, ihre Augen nicht sehen und ihre Herzen nicht verstehen und sie kehren nicht zu mir um, damit ich sie heil mache. Wenn wir umkehren, wenn wir zu Gott gehen, macht er uns heil und schafft dadurch einen guten Boden. Der nächste Fall war die Dornen. Die Dornen stehen für jene, die das Wort Gottes hören und es annehmen, doch viel zu schnell wird es erstickt durch die alltäglichen Sorgen und Verlockungen des Reichtums und die Ernte bleibt aus. Da ist eine Konkurrenz da. Da ist etwas, was in Konkurrenz tritt. Der Same des Wortes will aufgehen, aber da ist etwas anderes, was ihn erstickt. Sorgen? Was sind Sorgen? Ich mache mir Sorgen, wie wird es morgen? Oder wie, was wird? Oder wie wird es sein? Sorgen kommen aus diesem Hintergrund, dass ich beschützt sein will, dass ich Hilfe brauche. Wer wird mir helfen? Wer wird mich beschützen? Wo ist die Sicherheit? Oder wo ist das, was ich brauche? Es gibt Dinge, die kriegen dann plötzlich einen Platz als Konkurrenz zum Wort Gottes. Entweder sind es Handlungen oder es sind Vorstellungen, es sind Ideen oder es sind Ratschläge, die ich bekomme, die nicht in Ordnung sind, wo ich sage, nee, das ist nicht Wort Gottes. Aber wenn ich es dann trotzdem mache und ich rutsche ab in irgendwelche komischen Situationen und wundere mich dann, dass da nichts mehr wächst, dass das Wort Gottes erstickt. Es kriegt etwas Macht, es kriegt etwas Priorität, was nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Was ist der Betrug des Reichtums? Es ist einfach die falsche Sicherheit. Ich möchte Sicherheit haben und ich glaube, dass Reichtum mir eine Sicherheit gibt. Dann habe ich ausgesorgt. Du Narr, sagt Jesus. Du Narr. Du baust Scheunen und merkst gar nicht, dass die dir keine Sicherheit geben. Man vertraut dem Mammon, statt dass man dem Wort Gottes vertraut. Ich sag dir, wenn du Gottes Verheißungen vertraust, hast du eine wesentlich größere Sicherheit, als wenn du 1 Million Euro auf dem Konto hast. Die 1 Million Euro auf dem Konto sind ein Betrug. Die geben dir nicht die Sicherheit, die du wirklich brauchst. Und die können von heute auf morgen weg sein. Wie können wir das ändern? Nun, wir wissen alle, dass Disteln rausgerissen werden müssen oder dass Unkraut rausgerissen werden muss oder Dinge, die einfach ersticken, die das, was Frucht bringen soll, ersticken, entfernen wir einfach. Und wir vertrauen nicht mehr denen, sondern wir vertrauen dem Wort Gottes. Im 1. Thessalonicher 2, Vers 13 steht: Immer wieder danken wir Gott dafür, dass ihr seine Botschaft, die ihr von uns gehört habt, nicht als Menschenwort betrachtet habt. Ihr habt sie als das aufgenommen, was sie tatsächlich ist, als Gottes Wort. Und nun entfaltet dieses Wort seine Kraft in eurem Leben, weil ihr ihm Glauben geschenkt habt. Wenn Gott redet, zu sehen, es ist er, der es sagt. Und er steht über dem Millionen und über den Sorgen. Erstens. Zweitens, ich glaube ihm. Und in dem Moment, wo ich glaube, ihm glaube, verdorrt die Distel und nicht diese Frucht. Ja. Ja, das vierte, der gute Boden steht für die Herzen derer, die die Botschaft Gottes annehmen und eine große Ernte einfahren. 30, 60, ja, 100-mal so viel, wie gesät wurde. Es gibt eine interessante Geschichte im Alten Testament. Das ist keine Geschichte, sondern eine Person, die tatsächlich gelebt hat. Das ist der Josia. Ich weiß nicht, ob ihr den König vom König Josia schon gehört habt im Alten Testament. Josia wurde König, da war er 8 Jahre alt. Mit 8 Jahren, wenn du dich daran erinnerst, wie du 8 Jahre alt warst, hättest du da die Verantwortung übernehmen können, König einer Nation zu sein? Bundeskanzler, ne? Ein Bundeskanzler mit 8 Jahren. Okay. Und dann hat er etwas auf dem Herzen gehabt, nämlich Gott zu dienen, ähnlich wie Salomo auch. Er wollte einfach Gott dienen. Er hatte das gehört, er hat es mitgekriegt, aber es war alles voller Altäre, es war alles voll Gottlosigkeit. Man hat die Bibel hat man nicht mehr gewusst, wo sie ist. Die hat man auch nicht mehr gelesen, die war gar nicht mehr präsent. Und dann hat er angefangen, das zu ändern. Hat suchen lassen nach der Bibel, man hat sie gefunden, er hat sie gelesen und er war aschfahl. Er ist so erschrocken über das, was in der Bibel steht und über das, was tatsächlich gemacht wird. Und er hat gesehen, die Leute leben sowas von daneben, das ganze Volk lebt sowas von daneben und es hat ihn so erwischt und so erfasst, dass er alle Altäre, alles hat er zerstört und hat das ganze Volk aufgerufen, Gott wieder neu zu dienen, sich hinzugeben und für Gott da zu sein. Mit seinen jungen Jahren, 20, 24, hat er dann da weitergemacht. Er war 31 Jahre lang König. Und er hat diesem Volk eine ganz neue, nicht nur Möglichkeit geschaffen, sondern auch sie motiviert, ganz neu sich zu bekehren, zu Gott hinzuwenden und mit Gott zu leben. Und er war einer der wenigen Könige zu der damaligen Zeit, die das gemacht haben, dass Israel wieder sich zu Gott hingewendet hat. Und unter seiner Herrschaft sind Menschen geboren und sind Menschen entstanden, die nachher sehr bekannt waren und eine riesige Wirkung hatten. Zum Beispiel Daniel, der Prophet. Daniel und seine drei Freunde sind zu der Zeit geboren und waren jung, als eben dieser Josia König war. Und die haben das voll mitgekriegt. Die haben diesen Glauben von Jeremia, der Priester, der Prophet Jeremia ist in der Zeit geboren und hat das alles mitgekriegt. Da ist von ihm ist Frucht entstanden und von ihm redet man heute gar nicht mehr so viel mehr, von Daniel und von den anderen. Und das ist eine richtig gute Frucht entstanden. Und Daniel war 105 Jahre alt, ne, hat da einige Könige überlebt und hat sehr viel Gutes auch getan, für auch in der Fremde, wo er dann war. Und er hat eine Prophetin, die Prophetin Hulda, hat Josia fragen lassen, weil er Fragen hatte. Er soll ihr sagen, was Gott sagt. Damals war es so, dass nicht jeder den Heiligen Geist hatte. Man wusste das, man kannte die Propheten und dann hat man die eben gefragt, wenn man etwas von Gott wissen wollte. Und diese Prophetin sagt, dass Gott Folgendes zu diesem Josia sagt: Weil dein Herz weich geworden ist und du dich gedemütigt hast vor Gott, als du seine Worte hörtest gegen diesen Ort und gegen seine Einwohner und dich vor mir gedemütigt hast und deine Kleider zerrissen und vor mir geweint, so habe ich dich auch erhört, spricht der Herr. Jetzt fehlt mir der nächste Vers. Und im nächsten Vers sagt er dann: Nichts, alles das, was ich da verheißen habe, dass es kommen wird, wird kommen. Diese Trübsal oder auch diese Zerstörung Jerusalems und die Wegführung und die Deportation, alles wird kommen, hat er gesagt. Aber solange du lebst, wird es nicht kommen. Du wirst das nicht erleben. Und das hat die Prophetin zu ihm gesagt. Und für mich ist das wie eine Prophetie auch für die Gemeinde. Weil wir genauso uns hingeben, weil wir genauso mit Gott leben wie er, weil wir genauso ihn den Herrn sein lassen, meine ich, dass Gott diese Prophetie uns auch zusagt und sagt, die Zeit, die kommen wird, die Ernstzeit, die Trübsal, die kommen wird, wird kommen. Aber ihr werdet sie so nicht erleben. Woher wird die Entrückung sein? Das ist für mich so eine Prophetie vom Alten auch ins Neue Testament. Und das ist eine Art, wie Gott darauf reagiert. Immer wieder zeigt er das, dass Menschen, auch die gebetet haben, gesagt haben, ich will noch nicht sterben, denen hat er das Leben verlängert. Oder hat anderen Menschen einfach einen Segen gegeben. Auch Salomo hat er gesagt, das Reich wird nicht geteilt, solange du König sein wirst. Und nach Salomo ist dann das Reich geteilt worden. Er hat also auch immer wieder Menschen, die sich ihm untergeordnet haben, eine Verheißung gegeben, dass bestimmte Dinge nicht passieren werden in ihrem Leben, die normalerweise noch kommen sollten. Wie sieht es jetzt aus mit dieser Frucht bringen? Jesaja 50, Vers 4 sagt der Jesaja: Gott, der Herr, hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich weiß, wie ich den Müden ermutigen kann. Morgen für morgen öffnet er mir das Ohr, damit ich höre, wie ein Jünger hört. Ich bin also jemand, der wie ein Jünger hört. Das heißt, das, was ich höre aus der Bibel, das, was ich lese aus der Bibel, das, was in mich hineinkommt und ins Herz fällt, bringt eine Frucht, die dazu führt, zum Beispiel, dass ich die Müden ermutige, dass ich Gutes tue, dass mein Leben ein Beispiel ist, ein Zeugnis ist und dass andere anfangen, diese Botschaft ernst zu nehmen und an Gott zu glauben. Es gibt einen Vers im Neuen Testament, wo Jesus sagt, dass wir die Feinde lieben sollen. Und die, die uns zum Beispiel nicht gut gesinnt sind oder die Dinge tun, die einfach auch nicht in okay sind, dass wir da diese zweite Backe hinhalten sollen. Das heißt, wir sollen das Gegenteil von dem nehmen, machen, was eigentlich erwartet wird. Das verändert Situationen. Ich war Klassenlehrer und eine Klasse kam zu mir, meine Klasse kam damals zu mir und hat gesagt, Herr Kehl, Sie müssen mit diesem Lehrer reden. Das war der Chemielehrer. Bei manchen geht es schon weh. Ich muss unbedingt mit dem reden. Also was der mit Ihnen macht, das ist alles unter Gürtelniveau und es sei überhaupt nicht in Ordnung. Und die Art und Weise, wie er unterrichtet und Noten gibt und wie er mit Ihnen umgeht und wie er mitredet. Also, es war kurz vor Weihnachten, die erste Klassenarbeit. Durchschnitt war, glaube ich, 5,5 oder so. Es war einfach nur schrecklich. Und dann habe ich zu Ihnen gesagt, wieso ich? Ihr habt doch das Problem, ihr müsst mit ihm reden, nicht ich. Ja, aber Sie sind doch unsere Klassenlehrer. Dann sage ich, ja, das bin ich. Und ich stehe auch hinter euch und ich stehe auch bei euch, aber ihr müsst das Problem lösen. Ja, wie können wir denn das machen? Was können wir machen? Ich sagte, ja, ich kann mich beraten. Dann haben wir miteinander überlegt. Dann habe ich gesagt, ein Prinzip in meinem Leben ist es, wenn jemand etwas macht, was nicht gut ist, zum Beispiel wenn jemand geizig ist, ne, dann bin ich freigebig. Oder wenn jemand, ne, das ist nicht eskaliert. Wenn jetzt jemand böse zu mir ist, dann mache ich das Gegenteil. Ich bin freundlich. Dann habe ich gesagt, ihr könnt jetzt mal dieses Prinzip anwenden. Reagiert mal anders, als er es erwarten würde. Alle anderen Schüler und so weiter reagieren in bestimmten Weise, vielleicht auch die Kollegen und so. Und ihr macht es anders. Es ist kurz vor Weihnachten. Und haben wir überlegt, habe ich gesagt, macht ihm doch ein Weihnachtsgeschenk. Dann haben sie hin und her überlegt, habe ich gesagt, er ist Raucher und ihr könnt ihm doch ein Feuerzeug schenken. Also haben sie zusammengelegt, jeder hat eine Mark, kamen dann 30 Mark zusammen, für 30 Mark konnte es schon ein tolles Feuerzeug kaufen. Und weil dann immer noch Geld übrig war, haben sie noch seine Initialen eingravieren lassen. Er hat also ein Silberfeuerzeug mit Initialen gekriegt. Dann haben sie eine schöne Karte geschrieben, haben alle unterschrieben und haben ihm das geschenkt zu Weihnachten. Im Januar ging es dann in Richtung Zeugnisse und kurz Ende Januar kommen die Kids zu mir und sagen, Herr Kehl, wir erkennen diesen Lehrer nicht wieder, der ist total anders. Das war die einzige Klasse, die mit ihm zurechtgekommen ist und wo er da mit ihnen zurechtgekommen ist. Und da ist etwas eingebrochen, da ist etwas, ja, etwas von diesem Reich Gottes reingekommen, etwas von diesem Sieg reingekommen. Ich hatte es auch erinnert an Stephanus. Stephanus hat nicht gesagt, Herr, lass Feuer vom Himmel fallen, dass die, die mich jetzt steinigen, einfach mal aufhören oder irgendwas. Stephanus hat gesagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und er hat den Paulus freigesetzt. Mit diesem Gebet, mit seinem Märtyrium hat er ihn freigesetzt. Und dadurch ist Frucht entstanden. Einen sehr schönen Vers oder eine sehr schöne Bibelstelle über Frucht in einer besonderen Art. Und das ist das Ziel, da wollen wir hin. Deshalb wollen wir, dass der Same aufgeht. Deshalb wollen wir, dass wir fruchtbaren Boden haben. Paulus schreibt, und ich bete, das ist im Epheser 3, und ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Gläubigen ihr ganzes Ausmaß erfassen. Die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe. Und ihr könnt auch die Liebe erkennen, die Christus zu uns hat. Eine Liebe, die größer ist, als ihr je begreifen werdet. Dadurch wird euch der Reichtum Gottes immer mehr erfüllen. Durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen dürfen. Ihm gehört alle Ehre in der Gemeinde und durch Christus Jesus für alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. So hat es Paulus geschrieben. Das ist Frucht. Wenn die Wurzel richtig tief geht, dann erleben wir das. Und die Frucht ist nicht nur für andere oder dass mit anderen etwas passiert, sondern auch mit mir. Von der Heilung angefangen, über diese Fülle, die wir hier bekommen. Ich lasse es noch ein paar Minuten stehen oder eine kurze Zeit stehen, weil ich glaube, das muss man mindestens 100 Mal lesen, bis man das verstanden hat. Was da eigentlich für eine Verheißung drinnen steht, die für dein Leben und für mein Leben eine radikale Veränderung bedeutet. Ich denke, es ist gut, wenn wir Gott eine Antwort geben auf solche Impulse, die er gibt, auch vom Heiligen Geist, wie er unser Herz berührt hat oder was er uns jetzt auch deutlich gemacht hat. Und ich durfte neulich eine Hochzeit machen. Willst du mit ihr leben oder mit ihm leben, zusammenleben? Willst du, willst du, willst du? Und dann kommen die einzelnen Punkte. In guten wie in schlechten Tagen und. Und die Antwort, die man dann erwartet, ist, ja, ich will. Und so fragt uns der Herr heute, willst du so mit mir sein? Willst du in diesem Boden, in diesem fruchtbaren Boden verankert sein? Willst du diese Frucht erleben? Willst du hineinkommen in diese Fülle? Und unsere Antwort ist, ja, ich will. Und wenn du auch sagst, ja, ich will, dann können wir dieses Gebet jetzt auch gemeinsam beten. Der eine oder andere betet vielleicht zum ersten Mal. Oder manche wiederholen es und sagen, ja, immer wieder neu. Ich will, ja, ich will. Ich will mit dir leben. Ich will in deiner Gemeinschaft, in deiner Liebe sein. Ich will in deinen Spuren gehen. Und wenn du das möchtest, dann beten wir das jetzt zusammen. Und anschließend wollen wir dann einfach auch diese Zeit uns nehmen, noch ein paar Lieder zu singen und zu beten und einfach hineinzugehen in diese Gegenwart und Gott wirken zu lassen. Ich habe auch bei der Vorbereitung den Eindruck gehabt, dass der ein oder andere auch ein Wort heute haben wird, das uns ermutigt, das uns stärkt. Und ich will euch ermutigen, wenn ihr ein Bild, ein Wort, etwas hattet, irgendetwas, was der Heilige Geist euch gesagt hat, was für uns alle oder für manche gilt, dass ihr dann einfach nach vorne kommt und es auch weitergebt. Dass wir einfach auch hier Raum geben, dass das, was Gott vorbereitet hat, auch ankommt. Lasst uns das Gebet zusammen beten. Jesus, du liebst mich so sehr, sodass du sogar für mich am Kreuz gestorben bist. Ich weiß, dass du auch verstanden bist und lebst. Es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Ich nehme jetzt deine Vergebung und Erlösung durch dein Blut für mich in Anspruch. Ich will von nun an mit dir zusammen und für dich leben. Bitte komm in mein Herz und sei du der Herr in meinem Leben. Lieber Vater Gott, danke, dass ich jetzt dein Kind bin. Geist Gottes, bitte hilf mir,